Der 1. Mai ist ja ein Feiertag, an dem auf den Straßen so einiges los ist. Es gibt Maifeste und Open Airs, manche Leute fahren raus ins Grüne, andere ziehen mit einem Bollerwagen durch die Stadt und von überall dröhnt Partymusik. Klar, hier und da finden auch Demos statt, die an den Ursprung des Feiertags erinnern. Ursprünglich klang der 1. Mai nämlich so. Das ist die Internationale, eines der bekanntesten Arbeiterlieder überhaupt. Der 1. Mai ist nämlich der Tag der Arbeiterbewegung, also eigentlich ein sehr politischer Feiertag. Traditionell organisieren die Gewerkschaften am Tag der Arbeit große Demos. Es geht um die Sorgen und Nöte der einfachen Angestellten, um ihre Hoffnungen und Forderungen. Der 1. Mai war also nicht immer ein Tag der Entspannung, im Gegenteil eigentlich. Mehrfach in der Geschichte verlief er sehr blutig. Und genau diese wendungsreiche, teils dramatische Geschichte wollen wir uns heute am 1. Mai im Forschungsquartett mal genauer anschauen. Mein Name ist Caroline Breitschädel. Schön, dass ihr zuhört.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
Die Wurzeln des 1. Mai als Tag der Arbeit genauer anzuschauen, müssen wir ziemlich weit reisen. Nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich. Nämlich in die USA des Jahres 1886. Es war die Zeit der industriellen Revolution. Immer mehr Menschen haben in Fabriken gearbeitet und zwar unter katastrophalen Bedingungen. 12-Stunden-Tage, 6 Tage die Woche, kümmerliche Bezahlung, kaum soziale Absicherung und vor allem keine Rechte gegenüber den Fabrikbesitzern. Der Historiker Professor Michael Schneider, ehemaliger Leiter des Historischen Forschungszentrums der Friedrich-Ebert-Stiftung, hat intensiv zur Geschichte der Arbeiterbewegung geforscht und mehrere Bücher herausgegeben, die sich auch mit dem 1. Mai beschäftigen. Es gibt also kaum einen besseren Gesprächspartner, um sich mal mit der Geschichte dieses Feiertags auseinanderzusetzen. Deshalb hat mein Kollege Johannes Schmidt mit ihm gesprochen und ihn zum Einstieg gefragt, ob man das Jahr 1886 denn als Ursprung des Tags der Arbeit bezeichnen kann.
Das ist völlig richtig. Die Vorgeschichte des 1. Mai geht zurück auf den Mai-Streik 1886 in den USA, vor allen Dingen in Chicago, auf die damit verbundenen Ereignisse, die einigermaßen katastrophal gewesen sind. Und zwar streikten am sogenannten Moving Day, das ist der 1. Mai in den USA, Moving Day deswegen, weil viele Leute wegen neuer Arbeitsverträge oder Kündigungen an diesem Tag umgezogen sind. An diesem 1. Mai 1886 streikten rund 400.000 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in den USA, davon alleine 90.000 in Chicago, aus Protest gegen die 12-Stunden-Tags-Arbeitszeitregelung pro Arbeitstag an 6 Tagen in der Woche. Ihr Ziel war die Einführung der 8-Stunden-Woche. Dabei kam es Anfang Mai auf dem Haymarket Square in Chicago zu einem bewaffneten Konflikt. Vermutlich Anarchisten, genau weiß man es gar nicht, haben eine Bombe in den Demonstrationszug geworfen. Dabei sind 12 Tote zu beklagen gewesen, darunter ein Polizist. Und daraufhin hat die Polizei die Demonstranten beschossen, sodass noch mehr Tote zu beklagen gewesen sind. Als schuldig galten Anarchisten. Mehrere sind auch verhaftet und zum Tode verurteilt worden. 4 sind hingerichtet worden. Wie gesagt, es ist völlig ungeklärt, wer verantwortlich für dieses Desaster Anfang Mai 1886 in Chicago gewesen ist. Aber zum Gedächtnis an dieses Ereignis hat die Sozialistische Internationale, die sich im Juli 1889 in Paris gegründet hat, die Forderung des 8-Stunden-Tages aufgenommen und als eine zentrale Forderung der internationalen Arbeiterbewegung formuliert. Mit anderen Worten, die Ereignisse 1886 haben den Anstoß dazu gegeben, dass das Treffen der ersten Sozialistischen Internationale in Paris die Forderung des 8-Stunden-Tages ins Zentrum ihres Forderungskatalogs für die Zukunft gestellt hat.
Vielleicht können Sie uns das noch mal ein bisschen anschaulich machen. Wir haben gerade schon gehört, 12-Stunden-Tage, 6 Tage die Woche, das ist ja schon mal eine Hausnummer für sich. Ja, wie waren damals, falls man das Wort überhaupt schon benutzen kann, wie waren damals die arbeitsrechtlichen Bedingungen, wo stand die Arbeiterschaft und wie war das Verhältnis zu den Fabrikbesitzern?
Also es war natürlich von Land zu Land sehr unterschiedlich, aber schauen wir jetzt ruhig mal auf Deutschland. Gewerkschaften waren gerade dabei, sich zu formieren, als 1878 bis 1890 das Sozialistengesetz ihre Tätigkeit dramatisch einschränkte. Viele der jungen Organisationen mussten ihre Arbeit und ihre Organisation völlig einstellen. Mit anderen Worten, die großindustriellen Arbeitgeber beharrten auf einem Herren-im-Hause-Standpunkt gegenüber ihren Arbeitnehmern, die sie, wenn es gut ging, patriarchalisch betreuten, mit Sozialfürsorge umwarben, aber normalerweise von allen Mitbestimmungsrechten ausschlossen, keine Tarifverträge bereit waren abzuschließen, also über Arbeitszeit, Lohnhöhe, Arbeitsbedingungen gar nicht bereit waren, mit diesen jungen Gewerkschaften zu verhandeln, sondern darauf beharrten, das sind alles Fragen, die im Einzelarbeitsvertrag mit dem einzelnen Arbeiter, der einzelnen Arbeiterin geregelt werden. Der Herr im Haus bestimmte, die Arbeiter und Arbeiterinnen hatten zu folgen. Die Arbeitsbedingungen auch in Deutschland waren, gehen wir mal so um die Zeit 1890 bis 1900, von der wir sprechen, aus, so dass es 11 Stunden, manchmal auch schon 10 Stunden am Tag als Arbeitszeit, als Regelarbeitszeit galt, aber diese bedeutete eben an 6 Tagen immer noch 60 bis 70 Stunden in der Woche Arbeitszeit. Hinzu kamen die Arbeitsbedingungen, also neben den langen Arbeitszeiten, der lange Weg zur Arbeit und wieder nach Hause. Dreck, Gestank, Gefahr, alles das beherrschten die Arbeitsplätze in der Industrie. Also es war mehr als nötig, dass sich Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zusammenschlossen, um diese Arbeitsbedingungen in kollektiver Form zu verbessern und zu verändern. Gewerkschaften waren allerdings zu diesem Zeitpunkt keineswegs als berufene Vertreter von Arbeitern und Arbeiterinnen anerkannt. Das erfolgte erst 1918 und 1919 im Gefolge der Revolution, der Novemberrevolution in Deutschland. Also die Zeit für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, war einerseits von Unterdrückung, wir denken an Sozialistengesetz, andererseits von Fremdbestimmung am Arbeitsplatz bestimmt. Es gab aber auch Ansätze zur Sozialpolitik von Bismarck, eine Art von Doppelbewegung, Einführung von Krankenversicherung, Einführung von Rentenversicherung, was damals bahnbrechend gewesen ist. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, Unterdrückung der Arbeiterorganisationen und Verbot der Arbeit der Sozialdemokratischen Partei und auch der Gewerkschaften von 1878 bis 1890.
Wie ging das denn dann weiter? Wie hat sich der Konflikt zwischen Bismarck und der Arbeiterbewegung entwickelt, bis hin dann zum Ersten Weltkrieg?
Wir müssen uns ins Gedächtnis rufen. Die Sozialistische Internationale wurde ja gegründet in Erinnerung an den Beginn der Französischen Revolution genau vor 100 Jahren. In Deutschland waren die Bedingungen zu diesem Zeitpunkt im Sommer 1889 allerdings ja noch durch das geltende Sozialistengesetz bestimmt. Der 1. Mai fiel nicht auf einen Sonntag. Es führte zu einer Streikbewegung, zu Aussperrungen, zur Namhaftmachung von sogenannten Rädelsführern, die auf schwarze Listen gesetzt wurden. Also der Konflikt eskalierte bei dem 1. Mai 1890. Und daraufhin beschlossen, noch unter dem Eindruck der ja gerade dann erst abgelaufenen Verbotsmaßnahmen, die Sozialdemokratie und die freien Gewerkschaften in Deutschland, dass wie man in Deutschland die 1. Mai-Feier immer auf den ersten Sonntag im Mai legte. Also nicht mit Streikaktionen, die gegebenenfalls mit Aussperrung und so weiter beantwortet worden sind, sondern an einem Sonntag zu begehen. Das war in Rücksichtnahme vor allen Dingen eben auf diejenigen, die unter Aussperrung, Verfolgung und Ähnlichem gelitten haben. Dabei wurde der 1. Mai praktisch zu einem großen Integrationssymbol, nicht nur was die internationale Zusammenarbeit der Arbeiterorganisationen und Arbeiterinnenorganisationen anlangt, sondern auch zur Integration innerhalb der deutschen Arbeiterbewegung. Der 1. Mai wurde zu einem Symbol von Aufbruch. In einer Einheit mit dem Frühlingserwachen wurden Protestzüge organisiert. Es wurden Frühlingswanderungen in den Wald organisiert, die dann mit einer Kundgebung endeten. Also es war ein Integrationssymbol für die sich entwickelnde Arbeiterbewegung in dieser Zeit und damit Teil dieser entwickelnden Arbeiterkulturbewegung.
Ja, Sie sagen es, der 1. Mai, der wurde mit weiterer Bedeutung aufgeladen, nicht nur eben der Tag der Arbeit, sondern auch der Tag des Weltfriedens, und zwar im Jahr 1919, dann nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Schock des Ersten Weltkriegs. Wie ging es denn dann in der jungen Weimarer Republik weiter? Die Sozialdemokraten haben den ersten Reichspräsidenten gestellt. Was hat das für den 1. Mai bedeutet?
Die Weimarer Nationalversammlung hat zunächst Anfang 1919 beschlossen, dass der 1. Mai 1919 ein gesetzlicher Feiertag sein sollte. Das ist dann auch in diesem Fall 1919 der Fall gewesen, aber in dieser Bestimmung stand drin, dass die Feiertagsregelung von den Ländern übernommen werden müsste. Deutschland bestand ja eben aus unterschiedlichen Ländern. Diese Länder waren aber nicht bereit, diese Feiertagsregelung zu übernehmen, sodass für die 20er Jahre gilt, einmal war der 1. Mai ein gesetzlicher Feiertag, nämlich 1919, und dann nicht mehr. Danach geriet er in den Strudel der Auseinandersetzungen zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten. Das deutlichste Beispiel ist wohl 1929, der 1. Mai 1929 in Berlin, der sogenannte Blutmai. Die Kommunisten haben trotz des vorgängigen Verbots von Demonstrationen durch den Berliner Polizeipräsidenten Sir Giebel einen Demonstrations- und Protestzug durchgeführt, der allerdings zu einer bewaffneten Auseinandersetzung mit der Polizei geführt hat. 28 Tote waren zu beklagen. Dieser Blutmai war oder wurde zum Symbol für die tiefe Kluft, den tiefen Graben zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten in der Weimarer Republik, zeigt aber, dass der 1. Mai ein Symboltag war, um den immer wieder gestritten wurde. In den 20er Jahren zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten. Dann spielt er in der Auseinandersetzung von Arbeiterbewegung, sozialistischer, kommunistischer Arbeiterbewegung und Nationalsozialismus eine Rolle. Und dann in den 50er Jahren wieder zwischen der DDR und der Bundesrepublik in den Jahren des Systemkonflikts. Jeweils aufgeladen war die 1. Maifeier in Ost und West mit ganz unterschiedlichen Zielen, mit ganz unterschiedlichen Symbolen.
Ja, Sie haben den dritten Akteur, auf den ich jetzt zu sprechen kommen will, gerade schon genannt. Da gibt es nämlich neben den Sozialisten auch noch die Nationalsozialisten. Und auch die waren, wie soll ich sagen, darum bemüht, sich an die Arbeiterschaft ranzuwanzen, sich der Arbeiterschaft anzudienen. Und auch Hitler ist dann 1933 nach der Machtergreifung, ja, wie soll ich sagen, auf den 1. Mai eingegangen. Wie sind denn die Nationalsozialisten mit diesem Tag umgegangen?
Die Nationalsozialisten haben ja der Arbeiterbewegung mehrere Symbole entrissen. Das ist die rote Fahne, die sie dann mit dem Hakenkreuz versehen haben. Das ist die Anrede Genosse, bei der dann da Parteigenosse und Parteigenossin draus wurde. Und sie haben den 1. Mai geraubt, den sie zum Tag der deutschen Arbeit als gesetzlichen Feiertag verankert haben. Das war ein Widerspruch zu den internationalen Zielen der internationalen Arbeiterbewegung, in deren Tradition der 1. Mai ja überhaupt gestanden hat. Die Beschränkung eben Tag der deutschen Arbeit. Und dann wurde deutlich, dass in der Rede Hitlers in Berlin auf dem Tempelhofer Feld, eine Rede im Übrigen, die als erste Rede vom Rundfunk live übertragen wurde in ganz Deutschland. In dieser Rede hat Hitler die Gemeinschaft der Arbeiter der Stirn und der Faust, die Idee der Volksgemeinschaft vertreten, die den Zielen des 1. Mai ja deutlich zuwiderlief. Allerdings muss man sagen, die freien Gewerkschaften, die ja nicht wussten, was am 2. Mai auf sie zurollte, nämlich die Zerschlagung ihrer Organisationen, die freien Gewerkschaften haben im April selbst die Feiertagsregelung begrüßt, die Hitler eingeführt hat, und sie hat schließlich zur Teilnahme aufgerufen. Also von daher der Anpassungskurs der freien Gewerkschaften, der Christlichen, die den Tag des 1. Mai vorher ohnehin nicht begrüßt haben, ihn aber nun begrüßten. Die Anpassungsbereitschaft der Gewerkschaften hat den Weg zum 1. Mai und dann zum 2. Mai zur Zerschlagung der Organisationen womöglich erleichtert.
Sie sagen es, die Umdeutung eines internationalen Tags der Arbeit zu einem nationalen, nationalistischen Tag der Arbeit. Dann gab es 13 Jahre Nazispuk. Wie ging es denn dann nach dem Zweiten Weltkrieg weiter? Sie haben es eben schon angedeutet, Westdeutschland und Ostdeutschland haben diesen 1. Mai durchaus unterschiedlich interpretiert und begangen. Welcher Gegensatz hat sich denn da gezeigt?
Beide Länder haben im April 1946 von den jeweiligen Alliierten bestätigt bekommen, dass der 1. Mai als gesetzlicher Feiertag erhalten bleiben soll. Die DDR hat es dann 1949 in ihre Verfassung aufgenommen. 1. Mai ist ein gesetzlicher Feiertag. Die Bundesrepublik hat es, so wie in der Weimarer Republik, den Ländergesetzen und deren Verfassungen freigestellt. Aber in der Bundesrepublik 1949-50 haben alle Länder den gesetzlichen Feiertag übernommen. Der ist dann allerdings sehr schnell in den Sog des Systemkonflikts geraten. Vor allen Dingen die 1. Mai-Feiern in Berlin. Berlin als Frontstadt, als Fenster, Schaufenster des freien Westens, unter der direkten Bedrohung ja nach der Blockade 1948-49, hat bei diesem Tag, bei den Maifeiern, den Freiheitswillen der Berliner Bevölkerung bekundet. Unterstützt von den gewerkschaftlichen Rednern und von Politikern an diesem Tag an Großkundgebungen. Es ist dann bis weit in die 50er Jahre eben ja nicht nur so gewesen, dass Gewerkschaften sozialpolitische Forderungen, am bekanntesten 1956, samstags gehört Fatih Mir, sondern eben auch politische Forderungen in Richtung auf freiheitliche Demokratie, auf deutsche Einigung, auf Wiedervereinigung erhoben haben. Also es war ein Bekenntnis zu einer Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit. Im Osten ab 1954 nach Moskauer Muster sind dann Militärparaden abgehalten worden. Die Arbeiter und Arbeiterinnen haben an dem Tag des 1. Mai ein Bekenntnis zur DDR abgelegt. Sie haben ein Gelöbnis abgegeben zur Mehrarbeit, zur Überarbeit, zur Normüberfüllung. Die Ziele im Osten und im Westen waren recht unterschiedlich und die Präsentationsform eben auch. Stark militarisierte Formen in Ost-Berlin und in anderen Städten der DDR. Demgegenüber unter der Regie der deutschen Gewerkschaften, des DGB, in der Bundesrepublik Kundgebungen für Frieden, Freiheit, Kooperation und ihre sozialen Forderungen. Seit den 1980er Jahren, allerdings in Berlin und manchmal auch in Hamburg, entwickelten sich ja alternative Demonstrationen, Mai-Protestaktionen, von denen sich die Gewerkschaften immer distanziert haben, zumal die in vielen Fällen ja mit Ausschreitungen und Konflikten bewaffneter Art verbunden gewesen sind. Das, was in der Bundesrepublik seit den 1970er Jahren allerdings zu beobachten ist, ist, dass der Feiertag des 1. Mai zu einem ganz normalen Feiertag geworden ist für die meisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Das heißt, der eigentliche Zweck, das eigentliche Ziel des 1. Mai ist, wie bei kirchlichen Feiertagen im Übrigen auch, in den Hintergrund getreten. Er wird begangen wie ein ganz normaler Feiertag mit einem Frühlingsausflug, also als eine Freizeitveranstaltung.
Ja, Sie geben mir die Steilvorlage zu meiner letzten Frage, Herr Schneider. Wir kommen nämlich damit genau in der Gegenwart an, so wie Sie es gerade getan haben. Nämlich genau das ist der Punkt. Es wird ja momentan diskutiert, gibt es Feiertage, die man sich vielleicht sparen könnte, die man abschaffen könnte, um das Bruttoinlandsprodukt zu steigern. Und wenn ich mich jetzt mal ganz teilnahmslos gebe und sage, wozu brauchen wir den 1. Mai noch? Da macht doch eh jeder, was er will. Es gibt keinen direkten Bezug mehr. Was würden Sie sagen? Welche Funktion erfüllt der 1. Mai noch? Könnte er noch erfüllen oder kann der vielleicht jetzt auch mittlerweile einfach weg?
Also auf den zweiten Teil der Frage würde ich sagen, den 1. Mai würde ich nicht abschaffen. Dafür würde ich auf keinen, also als Feiertag, würde ich nicht plädieren. Der 1. Mai erfüllt seinen Sinn, zwar nur in begrenztem Ausmaß, er hat ihn aber, und darauf eindringlich hinzuweisen, ist eine Aufgabe von Gewerkschaften und auch politischen Parteien. Denn das, was sich hinter der Sinnentleerung des 1. Mai für viele ja verbirgt, ist, dass das, was die Arbeiterbewegung, vor allen Dingen die Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung in den letzten Jahrzehnten alles errungen hat, als selbstverständlich gilt, als selbstverständlicher Bestand. Und da gilt es, an einem solchen 1. Mai darauf hinzuweisen, dass das alles erkämpft worden ist, ob das die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall ist, die Arbeitszeitverkürzung ist, ob es die Lohnhöhe ist, ob es die Urlaubsregelung ist, dass dies alles hat durchgesetzt und erkämpft werden müssen. Und wenn man weiter diese Errungenschaften sichern will, dann muss man sich engagieren. Und wenn man sie weiterentwickeln will, muss man sich auch engagieren. Ich könnte mir vorstellen, dass der 1. Mai unter diesem Aspekt nach wie vor seine große Bedeutung hat, auch wenn er keine großen Massen zurzeit erreicht. Aber er hebt ins Bewusstsein, dass es Gewerkschaften gibt, die sich für diese Ziele engagieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass alleine das ein Wert ist, der immer wieder ins Bewusstsein gerufen werden muss.
Das sagt der Historiker Professor Michael Schneider. Er war bis zu seinem Ruhestand 2009 bei der Friedrich-Ebert-Stiftung beschäftigt, zuletzt als Leiter des Historischen Forschungszentrums. Und er ist Autor und Herausgeber zahlreicher Werke zur Geschichte der Arbeiterbewegung. Vielen Dank an Herrn Schneider für das Gespräch und an meinen Kollegen Johannes Schmidt, der das Interview mit ihm geführt hat. Nur wenigen ist heute noch bewusst, welche dramatische Geschichte hinter dem 1. Mai steckt. Dass es überhaupt so etwas wie Arbeitnehmerrechte und Feiertage gibt, das musste hart erkämpft werden. Professor Michael Schneider plädiert deshalb dafür, den Kampf der ArbeiterInnen nicht zu vergessen, wenn wir es uns am 1. Mai gut gehen lassen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Feiertag und ich hoffe, dass ihr auch nächsten Donnerstag wieder einschaltet, wenn wir eine neue Folge Forschungsquartett für euch haben. Mein Name ist Caroline Breitschädel und ich verabschiede mich mit solidarischen Grüßen.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.